Ja, Waldemar hat heute einen Vers vorgelesen, seid still und erkennt, dass ich der Herr bin. Wir wollen heute nochmal über das Gebet sprechen. Und es gibt viele Zitate, viele Dinge, die man über das Gebet immer wieder hört, lernt. Und im Endeffekt weiß ja jeder, dass das irgendwie für uns Gläubige ganz wichtig ist. Wir brauchen das, wir brauchen es täglich. Das wissen wir irgendwie alle. Wir merken aber immer wieder, dass wir unsere Schwierigkeiten haben, Herausforderungen haben, da auch wirklich durchzustehen und durchzuhalten. Und wir merken immer wieder, dass das nicht so einfach ist und dass da manchmal auch Dinge sind, die in uns wirken, uns davon abhalten und uns davon abbringen. Ein geordnetes und ein gerades Gebetsleben auch zu führen. Und ich habe mich vorbereitet, die Tage auch, was können wir sagen? Es gibt so viel über das Gebet zu sagen, viele Zitate, viele Dinge. Manche sagen, das Gebet ist so der Gradmesser für unseren geistigen Zustand. Also am Gebet können wir erkennen, wie es uns geistlich geht. Einige sagen, willst du jemanden, also in der Leitung oder in der Gemeinde, so ein bisschen herausfordern und beschämen, dann frag ihn nach seinem Gebetsleben und verschiedene andere Sachen. Und einige sind große Beter, einige tun sich schwer mit dem Gebet. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir ist immer eine ganz große Frage. Ich habe auch die Theologie studiert, Bibel lesen und irgendwann mal kam mir so die Frage, was soll das Ganze mit dem Beten? Ist doch total unnötig. Warum kann Gott uns nicht einfach alles geben? Warum können wir das nicht einfach haben? Wir bekehren uns, wir lesen die Bibel. Warum gibt es überhaupt das Ganze? Beten, von Gott empfangen, rufen, im Gebet ringen, fasten. Was soll das Ganze? Was sollen wir damit? Und wir merken, wir haben eigentlich viele Fragen. Manche Menschen klären diese Fragen einfach dadurch, dass sie einfach beten und merken, Beten hilft, viel Beten hilft oft viel mehr, wie beten einfach. Und andere denken viel darüber nach, verstehen das nicht ganz und erleben auch wenig im Gebet. Eine Sache, die ich erfahren habe, ist, das Gebet ist eine ganze Welt, die es gilt zu verstehen. Es ist nicht einfach nur, dass wir ein paar Stellen in der Bibel auch über das Gebet lesen, sondern dass wir hineintauchen, beten und auf einmal eine ganze Welt erfahren und erleben. Ich möchte heute ein bisschen so allgemein über das Gebet sprechen, dann ein paar praktische Sachen sagen über einen ganz bestimmten Bereich des Gebets und wie man dort vorgeht, wie man wartet und welche Einstellung man hat. Ich möchte das heute ein bisschen praktischer machen. Ich möchte nicht nur einfach ermutigen, sondern auch ein bisschen herausfordern. Jesus Christus sagt in Johannes Kapitel 16, Vers 24, bis jetzt habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei oder vollkommen werde oder voll ist. Und das ist interessant, dass unsere Freude erfüllt wird, indem wir von Gott empfangen. Und ganz oft oder fast immer merken wir erst auch, wie groß Gott ist, auch seine Freude und diese innere Sicherheit zu verstehen, Gott ist da, wenn wir im Gebet vorangehen, uns Dinge von Gott erbeten und Gott diese Gebete erhört. Wir haben oft schon ein Wunder in unserem Leben erlebt, irgendwelche ganz großen Sachen oder oh, das hat Gott so geführt und solche Sachen und wir haben das irgendwie geführt, aber wir vergessen das alles. Und manchmal denken wir, das wird unseren Glauben stärken, wenn wir einmal sehen, wie jemand da richtig geheilt wurde, so ein großes Wunder oder sonst irgendwas. Aber wir merken oft und auch aus der Schrift, es passieren so viele Wunder, es passieren so viele Dinge, aber irgendwie vergessen die Leute das. Es kann vielleicht mal den Glauben stärken, aber nicht den Glauben bewirken. Und so merken wir, dass das Gebet eine Welt ist, in die wir eintauchen und die wir notwendig haben. Und je mehr wir darin vorstoßen, desto mehr merken wir und lernen wir. Die erste Sache, über die wir sprechen wollen, ist so ein paar Vorbemerkungen. Welche Gebete gibt es? Das haben wir schon öfters gehört. Ich denke, ich werde nicht alles abdecken, aber ein paar Sachen möchte ich nennen, damit wir so einordnen können, worüber ich heute sprechen möchte. Wir sagen einmal zum Beispiel so eine Art Liebeserklärung. Also wir reden einfach mit Gott. Wir pflegen eine Beziehung. Wir reden mit ihm. Das ist auch eine Art von Gebet. Es ist eher nicht so, ich sag mal, das männliche Gebet, so Beziehungspflegen. Ich weiß, damals hatte ich immer Probleme, wenn dann, ich sag mal, eher von den Frauen gesagt hat, ja, die Bibel ist ein Liebesbrief von Gott und ich liebe meinen Vater im Gebet. Das war immer alles ganz komisch für mich. Nur so Gebetsanliegen und Gott geben und wir sind ja hier am Arbeiten. Aber es ist auch eine klare Beziehung zu Gott, wo ich in Beziehung mit Gott trete, wo ich mit ihm rede. Es ist aber auch ganz klar, was wir auch merken, an einer ganz großen Dinge einfach ein Beten, ein Anliegen weitergeben, ein Bitten, eine Bedürftigkeit, die da ist. Es ist aber auch ein Loben, ein Danken und auch ein Geloben, also ein Gelübde ablegen manchmal. Herr, wenn du mir das gibst, dann werde ich dir das geben. Wir drehen das manchmal um und sagen, weil du mir das nicht gegeben hast, deswegen gehe ich von dir weg. Aber das ist auch gelogen, wo wir sagen, Herr, wenn du mir das gibst oder wenn du mich so und so führst, dann werde ich dir das zurückgeben oder ich werde dir etwas dafür geben. Es ist aber auch ein Sorgen abgeben und auch ein Vergeben. Also um Vergebung bitten. Und wir merken, es sind ganz verschiedene. Manche Leute beten und danken den ganzen Tag. Manche Leute bringen ihre Anliegen vor Gott. Manche haben ein richtiges Bußgebet, bitten Gott um Vergebung. Also wir merken, es ist ganz verschieden. Ein Reden und im Endeffekt ein zu Gott kommen. Manchmal vor sein Angesicht, manchmal relativ einfach, manchmal einfach zu Hause. Die nächste Frage ist, warum beten wir? Diese große Frage, die hatte ich. Da ist es. Warum beten wir? Und ich hatte eine ganz lange, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ob ihr euch schon groß darüber Gedanken macht, aber ich hatte diesen Gedanken, warum das Ganze? Warum findet das so statt? Und für mich die beste Lösung oder das, was mir am meisten geholfen hat, sind vier Punkte, die wichtig sind zu verstehen darüber. Der erste Punkt ist, dass Gott regiert und er regiert real. Also das bedeutet, wir sagen, Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Gott regiert wirklich. Also er sitzt auf seinem Thron und er regiert diese Welt, die großen Herrscher, er schickt seine Engel, er hat Anschluss durch den Geist zu seinen Gläubigen, er setzt Könige auf und er setzt Könige ab, er erniedrigt Große, er erhöht Niedrige. Und wir merken auch in den Psalmen, aber auch in Lukas Evangelium, in den Gebeten, in verschiedenen Sachen, wo ganz oft als ganz große Sache gesagt wird, Gott regiert im Himmel als wahrer König und wahrer Gott. Das ist eine ganz wichtige Sache, wo wir manchmal denken, Gott ist irgendwie so irreal, er ist irgendwie überall, er macht da so irgendwas. Aber er regiert sein Reich. Er hat es auch aufgebaut mit Engeln und er ist wirklich da. So wie wir manchmal auch erleben in Daniel, ich will das noch nicht überstrapazieren, aber wo Daniel anfängt zu fasten und er sagt, ich will eine Antwort über Jeremia und verschiedene Sachen und der Engel Gabriel kommt zu ihm und sagt, ich musste mit dem König von Persien kämpfen und deswegen wurde ich verhindert, Michael hat mir geholfen, ich bin quasi ein bisschen zu spät gekommen, aber ich bin jetzt da, um dich zu lehren. Wo wir merken, dass Gott sein Reich regiert. Man soll das nicht überspitzen, wo man stellt sich dann viele andere Fragen, okay, dies und jenes. Aber mir hat das als etwas geholfen zu verstehen, Gott sitzt wirklich auf dem Thron. Und er regiert und er hat ein Reich und er trifft auch Entscheidungen. Und er regiert sein Reich. Die andere Sache ist, der zweite Punkt, Gott ist Geist. Also im Gebet, durch seinen Geist, habe ich einen Zugang in die geistliche Welt, in sein Reich, in sein himmlisches Reich. Das heißt, Gott ist Geist und ich brauche einen Zugang zu ihm in sein Reich, in sein geistliches Reich, um dort mit ihm zu sprechen, durch eine geistliche Ebene. Das ist ganz wichtig. Es ist nicht so sehr eine materielle, wir benutzen unsere Worte und verschiedene Sachen, aber wir haben Zugang zu ihm und Gott ist Geist. Der dritte Punkt, es war für mich auch sehr wichtig, in Jesaja finden wir das auch, 45, 15 und verschiedene andere Stellen immer wieder auch, im Matthäus-Evangelium, dass Gott ist ein verborgener und unsichtbarer Gott. Gott hält sich im Verborgenen auf. Wir können jetzt sagen, das finden wir doof, warum muss das so sein? Aber Gott ist so. Das heißt, Gott ist im Verborgenen und ganz oft wirkt er auch bewusst im Verborgenen. Warum ist das wichtig und warum beten wir dort in das Verborgene hinein? Das hat auch, denke ich, mit dem vierten Punkt zu tun, das finden wir auch in Jesaja 6, 3. Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Für mich die beste Erklärung ist auch, Gott regiert vom Himmel. Er hat sein Reich und sein Himmel und er ist ein richtiger König. Er trifft Entscheidungen, er regiert diese Welt. Aber die Welt fällt in Sünde und er ist heilig und er ist auch dort im Verborgenen. Und wir brauchen einen Zugang in sein Reich hinein. Und wir bitten in sein Reich hinein, dass er regiert hier hinein in unsere Welt. In unser Leben hinein. Stellen sich dadurch natürlich viele Fragen. Aber wir sprechen etwas in die geistliche Welt hinein. Und wir merken auch, dass die geistliche Welt oft die eigentliche Welt ist, wo Entscheidungen getroffen werden. In Hiob zum Beispiel, wo eine Entscheidung getroffen wird und auf einmal wirkt sich das auf das Leben von Hiob komplett aus. Oder die Beten, das werden Entscheidungen in Gottes Regierung getroffen, weil gebetet wurde oder Gott Entscheidung getroffen hat und die wirken sich aus auf unser Leben hinein. Und deshalb, Gott schreibt seine Geschichte und er regiert und er hat einen klaren Plan. Und er wird regieren. Die Frage ist beim Beten, inwieweit erbeten wir uns Gottes Regierung und Regentschaft in unser Leben hinein? Das war für mich eine ganz zentrale Frage, eine ganz zentrale Erkenntnis. Ich denke nicht, dass das allumfassend ist, aber das war für mich etwas ganz Entscheidendes. Denn wir merken ja alle, dass Gott nicht automatisch alle seine Segnungen und alles auf uns herabschüttet und unser Leben nur noch funktioniert. Sondern wir merken, irgendwie funktionieren die Sachen nicht und wir sind bedürftig, uns das zu erbeten. Das bedeutet, Gott regiert. Er hat Entscheidungen getroffen. Er sitzt auf seinem Thron und er hat diese Dinge und er hat uns Dinge zugesprochen und er geht voran und wir erbeten uns die Sachen und sagen, dein Reich komme wie im Himmel, so auf der Erde. Das heißt nicht so sehr wie, oh Gott, mach was du willst. Du machst ja sowieso, was du willst, dein Wille geschehe, sondern wir wissen, was du willst und wir wollen, dass das, was du willst, jetzt hier passiert. Und wir erbeten uns seine Regentschaft in unser Leben hinein. Und deshalb, Gottes Regierung ist so komplex und so vielschichtig. Er muss so vieles beachten in all dieser Regierung. Wir sagen, warum machst du das? Warum lässt du das Böse zu? Und er sagt, weil ich Gnade erweisen will. Weil ich aber dies noch sehe. Und weil ich auch noch sehe, dass dieses Volk ist von dort gekommen. Und du und deine Leute und seine ganze Regierung und die Ziele, die er verfolgt, sind so kompliziert. Und Gott ist trotzdem in der Lage, unsere Gebete zu berücksichtigen. Und deswegen, Gottes Regierung ist so komplex und so vielschichtig, er muss all diese Dinge berücksichtigen, auch die Sünden der Menschen, die Wünsche, die Völker, die Perspektiven, und alle seine, um trotzdem all seine Ziele zu erreichen. Und in dieses hinein beten wir zu Gott. Also warum beten wir? Weil Gott Geist ist, weil Sünde in dieser Welt ist, weil Gott, ich sag mal, sich aus dem Aktiven erwandelt im Garten zurückgezogen hat, aber er immer noch regiert und wir einen Zugang und eine Bedürftigkeit haben, weil wir Sünder sind. Ein bisschen kompliziert, ich hoffe, ihr kommt damit. Aber das war für mich wichtig, zu merken, dafür bete ich, das ist notwendig. Das ist nicht irgendwie nur etwas, was so ja, das haben sich irgendwelche Leute ausgedacht oder da bewirkt irgendwas, sondern Gott regiert und wir wollen, dass seine Regierung in unserem Leben sichtbar wird. Und er ist dort Geist. Die nächste Frage ist, warum sollten wir beten? Nicht generell, warum betet man überhaupt, sondern warum sollten wir beten? Und wir merken dort, Gott ist Geist und sein Reich ist auch ein geistliches. Und die Kraft, die wir auch brauchen und diesen Zusammenhang, ist geistlich auch. Deswegen brauchen wir auch seine geistliche Kraft. Wir müssen beten oder wir brauchen das Gebet, um auch geistliche Kraft zu bekommen, einen Zugang zu ihm zu haben, dass sein Reich, sein geistliches Reich in uns Raum gewinnt. Und wir müssen auch beten, damit Gottes Wille in unserem Leben realisiert wird. Wir merken, dass Gott regiert, aber es ist kein Selbstläufer, dass alles, was Gott will, in meinem Leben passiert. Wir denken, alles, was Gott will, wird automatisch in meinem Leben irgendwie passieren, aber wir merken, das ist nicht so. Und deshalb beten wir, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Lass, dass dein Wille jetzt hier auch stattfindet. Und so nehmen wir in Anspruch, was Gott uns zugesagt hat in seiner Regierung. Und wir beten auch, weil wir total abhängig sind. Wir beten, weil wir Sünder sind und es alleine nicht schaffen. Es ist ein totaler, eine Bankrotterklärung der Abhängigkeit zu Gott und an seine Fürsorge. Und wie gesagt, nur so kann sein Reich in unserem Leben realisiert werden. Und warum müssen wir beten? Wir können Gott bewegen. Es ist immer interessant, dass man denkt, ja, und dann ist das und das dort und dort passiert. Naja, Gottes Wille geschehe, so wie, Eli. Dann, naja, es ist ja der Herr und er tut ja, was er will, so eine Ohnmacht. Sondern zu sagen, nein, Herr, wir wollen dich bewegen. Wir wollen, dass du in unser Leben eingreifst. Und tatsächlich, Gott lässt sich bewegen. In seiner Regierung sagt er, ich bin damit nicht einverstanden. Gut, wir machen das. Oder, okay, das werden wir tun. Wir können Gott dort bewegen. Und wir beten, damit wir nicht in Versuchung fallen. Matthäus 26, 41 und viele andere Stellen. Wir beten, damit wir geistliche Kraft empfangen. Das finden wir im Epheser 6, 18. Und wir beten auch, damit wir in Christus den Sieg haben. Wir beten, damit der Geist Raum hat. Wir beten, damit wir wachsen. Wir beten, damit wir in seine Wahrheit geleitet werden. Und wir beten auch, damit seine Freude vollkommen wird in unserem Leben. Wir beten, damit wir empfangen, was wir brauchen für diese Herrschaft auf der Erde, der guten, wahren Herrschaft. Wir beten, damit wir empfangen, was wir brauchen für das Leben. Weisheit, Verständnis, Einsicht und Erkenntnis. Und damit beten wir eigentlich, damit wir bekommen, um zu sein, wozu Gott uns gedacht hat. Und deshalb sind wir brauchen das Gebet ganz notwendig. Eine andere Sache, was passiert denn beim Beten alles? Und wir merken, die einigen sagen, ja, also wir sprechen ein einfaches Gebet, das ist sehr vielschichtig. Manchmal, wenn wir lange beten, merken wir, wie Gott wirklich in unserem Leben wirkt. Wir öffnen etwas auch zu Gott, aber Gott wirkt auch in unserem Leben. Wir öffnen auch einen geistlichen Kanal, sprechen zu Gott. Er baut uns irgendwie im Geist auch auf. Aber wir können uns auch auf Gott ausrichten. Es gibt so viel Chaos, so viele Dinge, so viele Sorgen und wir richten uns auf Gott aus. Und das Gebet hilft zu verstehen, ei, Gott regiert und Gott hat die Dinge in der Hand und er ist groß. Und so können wir ihm dort das abgeben. Wir kommen zur Ruhe und wir geben ihm auch diese Sorgen ab. Und wir machen Meldung beim Vater. Und wir sagen es ihm, wir geben ihm die Sorgen ab. So wie beim Militär sagt man, Meldung hebt auf von der Verantwortung. Also wenn ein Unteroffizier zum Beispiel seinem Offizier sagt, das und das ist passiert, so und so sieht es aus, dann ist der Unteroffizier frei von der Verantwortung, weil er hat es dem Höheren gemeldet. Und er ist jetzt verantwortlich zu sagen, mach das und das oder ich werde das und das machen. Und so merken wir manchmal, wir melden das Gott und sagen, Gott, hier ist so viel Leid. Und wir geben dir auch die Verantwortung und wissen, okay, Jetzt muss Gott sich darum kümmern. Und wir merken, er sagt, es ist gut, ich weiß, aber es gibt noch andere Dinge und wir wissen, Gott hält das in der Hand. Und ich möchte gerne heute mit euch eine Kleinigkeit machen. Wir haben ein bisschen mehr Zeit heute, ich will aber nicht zu viel Zeit nehmen, aber das passt ganz gut. Ich habe Zettel verteilt, so kleine Kärtchen, überall in den Bänken. Wenn ihr einen Stift habt, nehmt die mal bitte raus. Ich möchte es ein bisschen praktischer machen. Stifte habe ich dort ein paar verteilt, ich hoffe, das reicht. Wenn einer keine hat, dann haben wir hier vorne noch ein paar. Ja, wer selber schon seine eigenen Sachen zum Schreiben hat, schreibt es da rein, wie ihr wollt, wenn jemand schon selber mitschreibt. Okay. Hat jeder eins oder hat jemand keinen Zettel oder keinen Stift? Kein Stift. Hier sind noch. Noch jemand keinen Stift oder einen schlechten Stift, einen Stift, der nicht schreibt? Okay. Alle dabei? Gut. Wenn Gott wirklich regiert und wir Gott beeinflussen können, wir können ihn sogar manchmal ganz dolle bewegen, wie die Witwe. Sogar die Israeliten haben manchmal Dinge bekommen, wo Gott gesagt hat, nein, und Gott hat gesagt, okay, wie ihr wollt. Und wir haben Dinge bekommen von Gott und wir haben uns Dinge von Gott, wir können uns Dinge von Gott erbeten. Er regiert, er sagt, das ist mein Wille und ich gebe euch auch diese Möglichkeit, dass mein Wille und was ich will in eurem Leben real wird. Ihr könnt dort mich bewegen. Ich bin der Vater und ich bin der König. Und deshalb möchte ich euch einfach fragen oder diese Frage, schreibt 5 Dinge mal auf, wo ihr sagt, das will ich. Ich weiß, wir sind getrimmt darauf, nie zu sagen, ich will das oder ja, das ist ja ganz hochmütig oder so oder so darf man doch zu Gott nicht kommen. Macht das mal, einfach zu sagen, das will ich von Gott. Und danach werden wir mal durchgehen, dass ihr mal eure Anliegen so mal prüft. Ist das okay, ist das nicht okay? Und ich habe ein paar Sachen, die mir immer sehr geholfen haben, manchmal auch Lügen zu entlarven und zu schauen, wie Gott dazu steht. Aber schreibt einfach mal 5 Dinge auf, wo ihr sagt, das will ich. Ich will zum Beispiel wirklich, unser Haus ist zu klein, das nervt mich, ich will das. Oder ich möchte, dass ich auf der Arbeit Freiheit bekomme, das Evangelium zu verkünden. Ich will anderen, ich will wirklich ein Diener werden oder ich will ein ordentliches Gebetsleben. Ich möchte, dass auch dort auf der Arbeit diese oder diese Sache wächst. Oder unser Auto ist so klapprig, Herr, ich will ein neues Auto. Ich möchte einfach ein neues Auto. Oder Herr, ich will, dass diese Person sich bekehrt. Oder Jesus, ich will, dass du mir das und das gibst. Wie Hannah, ich möchte ein Kind. Oder verschiedene andere Sachen. Schieb das mal zur Seite. Darf man das? Oder ist das arrogant? Oder schieb das mal alles zur Seite. Einfach alles zur Seite und frag einfach mal 5 Anliegen, von denen sagt, das will ich. Das habe ich irgendwie so auf dem Herzen, das will ich. Das möchte ich mir erbeten. 5 Stück. Ja. Es kann etwas ganz Großes sein, so wie Herr, ich will, dass alle meine Kinder gläubig sind. Das will ich wirklich. Oder Herr, wir brauchen Fahrräder. Ich merke, ich mache zu wenig Sport. Ich will irgendwie Fahrräder haben. Ich habe zu wenig Geld dafür. Oder solche Sachen. Ganz verschieden. Lasst euch da mal führen und fragt euch mal. Schau auf Bedürfnisse, auf einen Wunsch, den du hast, den du vielleicht auch immer vergraben hast. Vielleicht sogar nach, ich will Versöhnung oder ich will diese Freude. Ich will dich wirklich erleben. Ich will, dass du in meinem Leben, dass du meinen Glauben mehrst. Was auch immer. Sagen noch eine Minute oder eine halbe Minute und dann schließen wir mal ab. Und dann gehen wir mal weiter. Okay. Hat jeder etwas für sich gefunden? Ja? Fünf Stück? Ich möchte euch mal vorlesen, ich hatte mal fünf, aber ich möchte euch ein paar Sachen vorlesen, die ich dann mal aufgeschrieben habe. Außer den normalen Gebetsanliegen, wo ich gesagt habe, Herr, hilf mir richtig zu leiten oder sonst irgendwas, wo ich gesagt habe, das will ich so. Ne? Da habe ich geschrieben, ich möchte ein disziplinierter Mann werden. Das war so eigentlich, das will ich, merke, das funktioniert irgendwie nicht. Und ich will ein ordentliches Gebetsleben. Für die Jüngerschaftsschule habe ich auch aufgeschrieben, ich möchte gerne 5 Länder. Und das vierte war, ich möchte gerne einen guten Laptop. Meine Haare war schon richtig langsam und diese Sachen, ich habe gesagt, ich habe keine Lust, so einen Lahmen zu haben. Ich brauche, das ist ein Werkzeug, ich will einen guten Laptop. Und ich will Klarheit über die Erziehung. Und ich will gläubige Kinder. Da habe ich auch geschrieben, ich will gerne ein Haus haben. Ich will ein Haus. Und ich will 2 Mitarbeiter für die Jüngerschaftsschule. Ich will 2 Fahrräder. Und ich will Erweckung in Deutschland unter den Jugendlichen. Und was ich auch will, ist, dass ich anfange mit einer kontinuierlichen Familienandacht. Es passiert vielleicht so ein bisschen, mir ist das wichtig, aber ich will, dass das passiert. Und ich will eine liebevolle und herzliche Familie, in der die Liebe herrscht. Und ich will, dass Gott mir eine Vision für mein Leben gibt, also so eine Lebensausrichtung. Das waren so die Dinge, wo ich gesagt habe, so, Gott, das will ich. Ich weiß nicht, was du aufgeschrieben hast, das kann ja ganz verschieden sein, man hat noch andere Gebetsanliegen. Aber ich möchte mit euch jetzt etwas durchgehen. Jetzt habt mal diese Anliegen im Kopf und jetzt nehmen wir mal eure Anliegen auseinander, weil viele fragen sich, darf man das, ist das okay, warum, wie dürfen wir dafür beten und haben viele Fragen und sind dann auch manchmal falsch demütig im Sinne von, das darf man ja gar nicht oder wir lassen das oder wir kennen so Standardanliegen, für die wir beten müssen. Ich möchte mit euch ein paar Sachen durchgehen, wo ihr das mal so checken könnt. Ich denke, das wird hilfreich sein. Das erste ist, worauf sollte man achten beim Beten? Ist der Anlass. Der Anlass bedeutet, was hat dich dazu bewegt, dafür zu beten? Meistens ist es eine Not, eine Freude oder aus Leid. Oder manchmal, man versteht eine Sache nicht. Oder man hat ein ganz tiefes Bedürfnis. Manchmal hat das Bedürfnis, ich möchte gerne einen Mann, eine Liebe. Und das war so der Anlass, wo man sagt, Herr, man hat dieses Bedürfnis und das bewirkt so, fängt an eine Spirale, dass man sagt, Herr, führe mich dort. Oder man hat das Bedürfnis manchmal auch nach Anerkennung. Oder auch nach, dass man etwas gut hinkriegt. Oder man hat einfach einen Wunsch. Einfach einen schlichten Wunsch. Hannah hatte den Wunsch nach einem Kind. Sie hatte dort einen so tiefen Wunsch. Und wir merken dort verschiedene Sachen. Aber wir merken auch manchmal, wir haben gute Anlässe, woraus so ein Gebet entsteht, nämlich aus Not oder Hunger nach Gott, ein Wunsch oder wir wollen Erkenntnis, Bedürfnisse. Und dein Gebetsanliegen fängt an, groß zu werden. So, da ist etwas und das führt dich dazu. Du kannst das nicht selber klären und das bewegt dich, zu Gott zu beten. Aber manchmal fängt es auch an, das bewegt dich und der Antrieb war eigentlich Egoismus oder manchmal sogar Hass oder Verachtung. Und du bist richtig streng oder es gibt ein Problem wegen dir und das hat dich irgendwie motiviert, für bestimmte Sachen zu beten. Aber du merkst eigentlich, woraus das kam, das war nicht ganz korrekt, warum du jetzt dort zum Gebet geführt wurdest. Aber nichtsdestotrotz, guck mal, David hat manchmal gebetet und hat dann auch richtig harte Gebete gebetet. Also richtig harte und er war so verzweifelt und manchmal so verärgert. Oder andere, oder Asaf, Psalm 73, wo er sagt, ich verstehe nicht, warum wir die ganze Zeit leiden und die so toll sind. Und denen es so gut geht. Ich dachte immer, den Gläubigen geht es besser, aber das ist ja gar nicht so. Und da merken wir dieser Anlass, diese Not, diese Probleme. Und dann hinterfragt dich, wofür oder wie kamst du zu diesem Anliegen? Was hat dich bewegt? Was war dein Anstoß für dieses Anliegen? Und das führt dann zu dem nächsten. Worauf sollte man achten beim Beten ist, achte auf dein Ziel. Wohin möchtest du mit deinem Anliegen? Warum ist das wichtig? Es gibt gute Ziele, wohin man will, und es gibt nicht so gute Ziele. Israel zum Beispiel wollte einen König und sie haben sich einen König erbeten, aber ihr Ziel war, so werden wie die anderen Völker oder die Heiden. Und wir merken, wir wollen das unbedingt, aber wir fragen gar nicht, wo wollen wir denn eigentlich hin und was wollen wir denn erreichen? Was ist das eigentliche Ziel, wo wir hinwollen? Und mit deinem Anliegen auch zu fragen, wohin möchtest du? Wo wir dann merken, es gibt auch gute Ziele, einfach wo wir sagen, ich will den Herrn erkennen, ich will das verstehen. Und wo wir dann aber auch manchmal merken, wo das Ziel, wo das hinführen soll, wo wir dann landen wollen, nicht ganz richtig ist. Die andere Sache ist, das ist einer der größten Sachen, ist die Motivation. Es gibt gute Motive, so wie Demut, Hilfe, Aufrichtigkeit. Warum willst du dafür beten? Was ist das versteckte Motiv dahinter? Was verbirgt sich dahinter? Und manchmal haben wir falsche Motive aus Habsucht, aus unseren eigenen Lüsten. Ich werde später noch auf Jakobus eingehen, aus Ehre, Sucht, aus Hochmut oder manchmal auch aus Demütigung für andere oder aus Gesetzlichkeit. Und wir merken, diese Motive dahinter, die uns drängen, für etwas zu beten, so wie Herr Jesus macht, dass der aus der Gemeinde rausgeht. So, gibt es ganz klares Gebet. Und wenn man dann guckt, ja, warum, weil ich dem nicht vergeben will, und warum, was, wohin willst du da eigentlich, dass der rausgeht und dann was? Was ist das Ziel? Oder Herr Jesus, mach endlich, dass die und die auf mich hören und dass sie ja das erfüllen, weil du hast ja auch gesagt, sie sollen ja gehorsam sein und so. Und ich merke eigentlich, mein Motiv ist, weil ich faul bin oder manchmal sogar müde bin oder ich keine Lust habe oder es mich nervt. Und ich merke, das Motiv dahinter ist eigentlich mein Egoismus oder meine Lüste. Also ich hatte das damals mal schon erwähnt. Oder man sagt, Herr Jesus, hilf mir, Griechisch und Hebräisch zu lernen. Das ist alles so wichtig. Und dann gucke ich und schaue genau, was ist mein Motiv? Und das Motiv ist, um es in den Lüsten zu vergeuden. Oh ja, man ist so schlau. Man hat so viel gelernt. Und guck mal, und dann kannst du das hier so einschreien. Und die Leute denken, wow, wie toll. Und dann merken wir, das Motiv dahinter ist nicht richtig. Und das nächste ist Erlaubnis oder Legitimation. Prüf mal deine Anliegen auf Erlaubnis. Was meine ich damit? Manchmal beten wir für Dinge, wo Gott eigentlich sagt, nee, das will ich gar nicht oder ihr habt auch dort gar keine Berechtigung. Wir merken, die Legitimation oder die Erlaubnis für unsere Gebete ist im Grunde der Wille Gottes. seine Gebote, die Wahrheit und nicht die Lüge. So wie wir bei Israel sehen, dass sie um einen König beten, wo Gott auch sagt, er will ihnen einen König geben, aber auf welcher Grundlage? Und da merken wir immer, die Legitimation ist die Schrift. Was meine ich damit, die Erlaubnis? Wir beten dann für Sachen, so wie manchmal, auch gerade in manchen Szenen, wo er sagt, wo wirklich Leute dann sagen, nee, so wie Paulus, man muss auch manchmal die Leute verfluchen. Wir beten dafür, dass der zugrunde geht. Und dann lesen wir, ja, das habe ich schon also auch erfahren in dem Sinne, wo wir dann merken, die Bibel sagt, wir sollen die Leute segnen und unsere Feinde segnen. Und dann merken wir auf einmal, wir beten für Dinge, auch im Kleinen, wo Gott gar nicht sagt, nee, das möchte ich gar nicht. Das ist auch nicht mein Wille. Und da hast du im Endeffekt auch gar nicht so das Recht zu. Und ich hatte oft solche Gebete. Herr, mach, dass unsere Nachbarn endlich ausziehen. Weil die hören Karaoke bis 2 Uhr nachts. Und das nervt mich. Und oder ich gehe jetzt nach da unten und stelle denen den Strom ab. Und hilf mir. Ja, und dann betet man dafür. Und man bittet den Herrn, dass er das segnet. Und dass er ihn dort führt und leitet. Und weil das geht ja auch so nicht. Und dein Wort sagt ja auch, und dies und ja, und was sagt denn das Wort? Und da merken wir, die Frage ist, auf welcher Grundlage oder wo Gott sagt, ja, das ist okay, das Gebet ist legitim, das ist okay, dafür bete und dafür bete nicht. Na klar ist das ein bisschen schwammig. Und dann habe ich für mich einfach gemerkt, wir merken, wir schwimmen immer noch so ein bisschen, okay, wofür dürfen wir beten, was sagt denn die Bibel, ist das erlaubt, ist das nicht erlaubt? Und dann die Frage, für mich, es gibt so eine Art, ich sehe das als 3 Kategorien. 3 Arten von Gebeten, die mir geholfen haben, meine Gebete so ein bisschen einzuordnen. Gerade wenn ich sage, ich will oder ich habe verschiedene Gebete. Ich würde unterscheiden zwischen hier dieses Pflichtgebet, Verheißungsgebet und Wunschgebet. Das sind 3 Kategorien. Was meine ich damit? Das Pflichtgebet, darunter verstehe ich Gebete, zu die die Bibel uns ganz klar aufruft. Sie sagt, betet dafür. Wir finden Pflichtgebete zum Beispiel für alle Heiligen. In Epheser 6, 18 werden wir aufgefordert, zu aller Zeit für die Heiligen zu beten. Das heißt, kein Wahlprogramm, sondern das müssen wir tun. Da brauchen wir nicht diskutieren, will Gott das, sollten wir das tun oder sonst was, sondern Gott sagt, ich will, dass ihr für alle Heiligen betet. Das nächste finden wir in 1 Timotheus 2, dass wir für die Obrigkeit, für die Hohen und für die Könige beten müssen. Betet für alle, die in Obrigkeit sind, das ist seine Aufforderung, das ist unsere Pflicht. Das heißt, Gott will, dass wir für die Obrigkeit beten. Das andere finden wir in Matthäus 5, 44, wir sollen für Verfolgte beten. Dann in Matthäus 26, 41 finden wir sollen beten, damit Gott uns bewahrt, wenn große Versuchungen oder auch gerade das Ende kommt, dass wir bewahrt werden und bis zum Ende durchgehen. Wir sollen, Lukas 6, 28 sagt, wir sollen für die beten, die uns beleidigen. Wir sollen beten für die, die uns verfolgen. Und wir sollen beten, dass wir durchstehen. Genau, und wir sollen für alle Heiligen beten, das finden wir auch nochmal in 1. Korinther 14, 14. Und was ich ganz interessant fand, war auch nochmal für alle Mitarbeiter Gottes, damit sie das Evangelium streuen können. Das Evangelium weiterhin geht, das finden wir in Kolosser 4, 3, 1. Thessalonicher 5, 25 und noch in anderen Stellen. Und Jakobus fordert uns auch nochmal auf, betet füreinander, Jakobus 5, 16. Das heißt, wir haben ganz klare Pflichtgebete, wo wir dann nicht sagen, ja, sollte man das tun oder dies und das, sondern das ist so eine Aufgabe. Es ist so eine Art Pflicht. Ich sehe das so als eine Pflicht, das ist ein ganz klares Gebot. Ich meine, darin hängt nicht unser Heil, aber wo Gott uns ganz klar sagt, betet dafür. Gut, das nächste, was wir haben, und das ist so etwas, was wir, wo wir uns eher immer wieder bewegen, ist das Verheißungsgebet. Was meine ich damit? Oder das Zusagegebet. Wir erbeten uns, was Gott will und was er uns zugesagt hat. Und wir haben von ihm dafür eine Grundlage oder wir haben von ihm eine Zusage. Wir finden zum Beispiel in Markus 11, 22. Das können wir mal aufschlagen. Markus 11, 22, wenn man die Bibel hat. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Habt Glauben an Gott. Wahrlich, ich sag euch, wer zu diesem Berg sagen wird, heb dich empor und wirf dich ins Meer und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glaubt, dass es geschieht, was er gesagt hat, dem wird es geschehen. Darum sage ich euch, alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Das ist eine starke Zusage. Also alles. Und wir würden dann immer sagen, ja, alles bedeutet ja alles. Und jetzt ist die Frage, was bedeutet das? Was spielt dort noch mit ein? Wir finden das auch in Johannes 14, 13, wo wir so diese Zusage haben, wenn ihr betet, dann werdet ihr das bekommen, wenn ihr glaubt. An anderen Stellen finden wir aber, dass wir in seinem Namen beten und dass wir beten, was Gott will. Und so finden wir ein paar Bedingungen, an die das geknüpft ist. Wir finden Lukas 18, 1, die Bedingung, betet alle Zeit. Das heißt, mit einem einfachen Gebet, manchmal hört Gott auch darauf, aber er sagt, seid dort beharrlich. Dann im Namen Jesu, in seiner Autorität, aber auch in seinem Sinne. Und dann in Johannes 15, 7 finden wir auch, dass wir dazu auch in seinem Wort bleiben müssen. Johannes 15, 16 sagt auch, wir müssen erwählt sein. Und eine ganz zentrale Stelle, und die können wir auch nochmal aufschlagen, Jakobus 4, 2 bis 3. Er sagt, es gibt Streit und Krieg und Kampf in der Gemeinde und geistlich findet da irgendwie wenig statt, auch in der Liebe und verschiedene Dinge. Und dann sagt er, woher kommen Krieg und woher Streit unter euch? Nicht daher, aus euren Lüsten, die in euren Gliedern streiten. Ihr begehrt und habt nichts. Ihr tötet und neidet und könnt nichts erlangen. Ihr streitet und führt Krieg. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Und das ist interessant, dass er zu ihnen sagt, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet, was gleichzeitig sagt, wir haben nicht automatisch alles. Wir bekommen die Dinge, wenn wir dafür beten. Und sie haben nichts, und damit meine ich auch im Geistlichen, im Reich Gottes, aber auch im Leben. Er sagt, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Und dann sagt er, aber einige sind da, die beten. Die sagen, Herr, gib und mach dies. Und dann sagt er, ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Und das war das, was ich meinte mit der Motivation. Wir können manchmal beten, aber um es in Lüsten zu vergeuden, wir fragen uns, warum hörst du nicht her? Warum erhörst du das nicht? Und die Frage ist, wo wollen wir hin und warum beten wir dafür? Und was wir auch merken in 1. Johannes 3 ist, wir müssen nach den Geboten und dem Willen Gottes handeln. In Johannes 5, 14 sehen wir auch seinen Willen tun. Und im Psalm 66, 18 und Sprüche 15, 29 sehen wir, wir müssen mit Gott auch im Reinen sein. Nicht sündlos, nie wieder sündigen, aber mit Gott im Reinen sein. Und Jakobus 1 sagt auch, wir sollen nicht zweifeln, sondern glauben, dass wir das empfangen, weil Gott uns das zugesagt hat. So, was bedeutet das konkret? Jemand, der jetzt irgendwo hingeht, zum Beispiel in die Mission oder möchte irgendetwas machen und er weiß, dass Gott bestimmte Sachen entschieden hat und er nimmt jetzt in der Bibel einen Vers und sagt, Herr Jesus, du hast gesagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Hat Gott das versprochen? Ja, das ist ein Versprechen. Er hat gesagt, wenn du nach dem Reich Gottes trachtest, dann wird dir das hinzufallen. So, was man macht, ist, man nimmt diesen Vers und basiert auf seinem Wort, so wie die Psalmisten oft auch, die sagen, du hast gesagt. Und dann sagen die, du hast gesagt, du wirst mich versorgen, wenn ich nach deinem Reich trachte. Du hast das versprochen, gib mir das. Es ist ein Versprechen. Oder an einer anderen Stelle, wo wir dann verschiedene Dinge finden, wo Jakobus sagt, wem es an Weisheit mangelt, der bitte Gott, der jedem gibt und niemanden schilt. Und sie wird ihm gegeben werden. Und dann sage ich, Gott, du hast gesagt, dass du uns Weisheit gibst und dass du niemandem verurteilst, gib mir jetzt die Weisheit. Gib mir die Weisheit. An einer anderen Stelle zum Beispiel, wo wir dann sagen, Herr Jesus, du hast gesagt, dass wir heilig und rein leben sollen. Du hast gesagt, dass du uns dieses und dieses gibst. Das sehe ich hier in diesem Wort. Gib mir das jetzt. Ich brauche das jetzt. Gib mir mein täglich Brot oder gib mir diese Erkenntnisse. Und das meine ich mit Verheißungsgebete. Manchmal auch, wir sehen eine Bibelstelle und sagen, Gott hat gesagt, so und so sollen wir sein. Und wir suchen das in der Schrift und wir nehmen das raus. Und dann sagen wir das Gott und sagen, Herr Jesus, du hast das gesagt. Und das, was ich dabei finde, ist, dass wir durch Jesus Christus dort ein Versprechen bekommen, dass Jesus Christus sagt, was wir in seinem Namen beten und unter diesen Dingen, dass Gott uns das gibt. Und ich muss persönlich sagen, ich erlebe das immer wieder, dass Gott das macht. Er regiert und er hält sich auch dort zu diesen Gebeten und er hat das versprochen und wir haben dort Zusagegebete. Und so ist das Gebet ganz stark an das Wort Gottes und an seine Wahrheit geknüpft. Was hat Gott gesagt? Was erlaubt er? Was möchte er? Wozu drängt er uns? Und dann sehen wir das in der Schrift und dann machen wir das wie die Psalmisten. Wir sagen in der Schrift und du hast gesagt, du wirst uns vergeben. Dass sie in Babylon wieder sind, Israel, und sagen, Herr Jesus, du hast gesagt, wenn wir umkehren, dann wirst du gnädig sein. Gott, du hast gesagt, dass wenn wir unsere Sünden bekennen, so bist du treu und gerecht und du wirst uns die Sünden vergeben, vergib uns das. Und du hast auch gesagt, dass du uns reinigen wirst. Reinige mich und arbeite an mir. Und das war für mich ein ganz entscheidendes und großes Prinzip. Und ich wünsche, dass wir achten beim Beten, welche Art des Gebets es ist. Und wenn es ein Verheißungsgebet ist und wir eine Verheißung oder eine Zusage von Gott bekommen haben, dann würde ich sagen, dann drück, beweg Gott und sag ihm seine eigenen Worte. Nicht um ihn zu manipulieren oder bösartig zu sein, aber zu sagen, ich brauche das, Jesus, du hast gesagt. Und das andere, was wir finden, ist das Wunschgebet. Was ist das? Und das gibt es wirklich. Ich erlebe das immer wieder. Wir haben keine Verheißung und wir haben keinen Befehl. Und wir haben keine konkrete Aufforderung. Wir haben einfach einen Wunsch. Welchen wir von Gott erfüllt bekommen möchten. Ich denke mal an eine Geschichte, ich weiß nicht woher, da war so eine Oma, die ist gegangen und die mochte dann so ein paar Schuhe, die hatte nicht viel Geld und dann hat sie sich diese Schuhe mal angeguckt und die hat einfach diesen Wunsch im Herzen, hat das Gott gesagt. Und irgendwann mal hat Gott diese Schuhe dann ganz reduziert und sie hatte irgendwie Geld und dann hat sie diese Schuhe bekommen. Das waren so ganz schicke Schuhe. Und ist das was ganz Hochgeistliches und das Reich Gottes und die Menschen werden bekehrt und werden nicht in die Hölle gehen und wir haben die Erkenntnis Gottes in unserem Herzen? Nee, das waren schicke Schuhe. Und wir merken auf einmal, dass Gott nicht so ein großer Regent ist, sondern auch ein Vater. Und ich denke, die Väter sind, die merken das auch mit Kindern, auch wie unsere Kinder, ich sage immer mit so einem Hebel und unserem Herzen sind so. Und je sanfter, liebevoller, desto härter und schlimmer. So, dann sagen die, bitte. Und dann sage ich, nee, das ist nicht gut, Geldverschwendung und so. Und dann sage ich, ja, okay, alles Geldverschwendung auch nicht ganz so gut für sie, egal. Ist gut. Und dann merken wir auf einmal, Wir haben Wünsche. Und wir sehen auch, wir haben dort so Bedürfnisse. Und das ist auch voll okay. Der Unterschied ist, wir haben kein Versprechen und keine Zusage dafür. Und so sehen wir zum Beispiel, ich nehme da immer Hannah. Die wollte gerne ein Kind, aber sie konnte nicht. Und sie hatte so sehr diesen Wunsch. Und hat sie eine Zusage dafür oder irgendetwas? Nein. Aber sie hatte diesen Wunsch. Sie machte sogar ein Gelübde. Und andere haben wirklich Wünsche, wo sie nicht unbedingt Zusagen haben, aber wo man sagt, ich wünsche mir gerne jemanden, einen Partner oder auch auf der Arbeit oder Freiheit oder manchmal wirklich, ich hätte gerne einfach Schuhe oder irgendetwas, was so ein gesundes Bedürfnis ist. Und das ist jetzt der Unterschied. Wir Menschen sind wirklich bedürftig. Wir brauchen auch Dinge, wir brauchen auch das Normale. Ja, auch Schönheit und verschiedene Dinge, das normale Leben, was Gott geschaffen hat. Und dann, wir haben aber auch so egoistische Bedürfnisse. Und da sind wir wieder bei der Motivation, auch von meinen Wünschen. Die Frage ist, warum willst du das? Was ist die Motivation dieses Gebetes? Und zu diesem Wunschgebet, Jesus Christus hatte auch ein Wunschgebet. Im Garten Gethsemane hatte Jesus ein Wunschgebet. Er sagt, wenn möglich, lass diesen Kelch an mir vorbeigehen. Das war sein Wunsch. Er hat nicht eine Zusage oder verschiedene Sachen. Er hat keine Verheißung. Und er weiß auch, er lässt dann Gott entscheiden und weiß, dass es viel komplizierter ist und dass Dinge getan werden müssen. Und in diesem Garten hat er gesagt, dann nicht mein Wille, sondern dein Wille. Also bei dem Wunschgebet zu merken, wenn nicht, ist auch okay. Aber da hatte Jesus Christus auch ein Wunschgebet. Und das finde ich auch manchmal sehr tröstlich und sehr hilfreich. Und deswegen jetzt für eure Liste, die ihr habt und verschiedene Anliegen, die ihr dort seht, nehmt doch mal ein Wunschgebet, das ihr vielleicht habt ihr da auch Wunschgebete dabei. Überprüft mal eure Motivation, aber dann sagt das Gott. Herr Jesus, ich weiß, es gibt keine Zusage und ich werde auch nicht meckern, aber das ist so ein Wunsch und hier hast du die Möglichkeit, mir auch eine Freude zu machen. Ich merke, das ist so groß, wenn ich weiß, ey, das gefällt meiner Frau oder das gefällt meinen Kindern und die wünschen sich das so und ich habe die Möglichkeit, ihnen Liebe dadurch auch zu zeigen. Das hat gar nichts mit, sie brauchen das, sondern einfach mit Liebe auch zu tun. Und das ist etwas sehr Wichtiges. Ich bin ein bisschen langsam, aber genau. Und die nächsten zwei Sachen ist einmal die Einstellung. Was meine ich damit? Wir brauchen Ausdauer. Jesus Christus betete sogar dreimal genau die gleiche Sache im Garten Gethsemane. Matthäus 26, 44. Augustinus, die Mutter von Augustinus hat so viel für ihn gebetet, sie ist dann zu einem Augustinus hat ein sehr wildes und unmoralisches Leben geführt und ist dann zu einem der Priester gegangen oder so und hat dann mit ihm geredet und der Priester meinte, geh nach Hause, Frau, ein Kind von solchen Tränen geht nicht verloren, hat er zu der Mutter dann gesagt. Und Augustinus kam dann zum Glauben und wurde einer der großen Kirchenväter. Und sie betete immer wieder, oder die Witwe, das Beispiel haben wir, wir sollen beten wie hartnäckig. Das heißt, wir sehen, oh ja, Herr Jesus, das wäre gut. Aber wenn wir immer wieder beten, hartnäckig, unablässig, 1. Thessalonicher 5, 17, wachend, bei Sinnen, inständig, deutlich, nicht zweifelnd und nüchtern und auch bestimmte Zeiten zu verwenden, nicht zu sagen, oh ja, ich habe ja so wenig Zeit, sondern ich nehme mir die Zeit. Und danach, einer der letzten Sachen ist die Form. Viele sagen, die Form ist unwichtig. Gott interessiert das nicht so sehr. Ich tendiere irgendwie mehr und mehr, immer mehr, dass die Form sehr wichtig ist. Nicht entscheidend oder irgendwie halsnotwendig oder notwendig, aber wichtig. Warum? Weil wir Menschen Körper, Seele und Geist sind. So wie ich auch mit meinem Körper umgehe, das bewirkt etwas in mir hinein. Eine Haltung, auch etwas, was wir Gott bringen. Und auch, es sagt etwas zu Gott. Meine Haltung spricht auch zu Gott. Muss nicht immer sein, wir stehen auf, wir knien. Aber wenn jemand etwas so richtig von Gott will, ich weiß, sie waren immer wieder Anliegen, dann nehmen wir Fasten, dann legen wir uns auf den Boden, auf den Dreck, breiten uns aus und fragen uns, wie können wir uns noch mehr demütigen, wie können wir noch mehr sagen, nicht nur durch unsere Worte, dass wir das wollen. Und deswegen merken wir auch in der Bibel, dass mit Bitten und Flehen, ich weiß, ich bin nicht so ein Mensch, der fleht, also auch ich weiß, Marina zum Beispiel, sie hat manchmal so, sie hat das sehr stark. Und ich merke dann auch, dass Gott auch darauf hört. Oder dass das auch etwas ist. Gott ist doch kein Roboter. Aber es ist nicht immer etwas, was, oh ja, du hast ja auch nicht geweint und hast ja auch nicht gefastet. Nur ab einem bestimmten Grad des Weinens kannst du erhört werden. Das ist so magisch. So ist Gott nicht. Aber Gott ist auch ein wahrer Regent, der dann sieht, meine Kinder weinen. Die weinen und sie knien sich nieder und die Engel Gottes sehen das, kommen in seinen Thron nach oben und sagen ihm, hast du das gesehen, Gott? Sie weinen und sie wollen das und sie sind so bedrückt und sie suchen dich, antworte darauf. Und Gott wartet manchmal und die denken, Gott, mach. Und sie weinen weiter. Und so rufen, schreien, Hände hoch und sie flehen. Und sie benutzen dort eine Form. Und der letzte Punkt, ich möchte auf zwei kurze Sachen noch eingehen und dann schließen wir ab. Ich werde das ein bisschen kürzer machen. Wir fangen an zu beten und wir starten mit dem Gebet. Wir haben unser Anliegen und wir wollen etwas von Gott. Und dann sind wir in diesem Erhörungsprozess. Wir sind ganz gespannt, wie antwortet Gott, was sagt er, was macht er, und wir sind in diesem Prozess und warten, bis Gott antwortet. Und da prüf mal deine Einstellung. Wartest du, und das fällt unserer Zeit heute sehr schwer, schweigst du auch manchmal und sagst, Gott, du musst das machen. Vertraust du im Sinne von Vertrauen, Gott wird mir das geben, er hat das versprochen, er wird mir das geben. Die sagen, ja, vielleicht will er das, vielleicht nicht. Er hat mir das versprochen. Und ich glaube. Und ich bin verständnisvoll, also ich verstehe, dass Gottes Regierung kompliziert ist. Ich kann nicht sagen, wegen einer großen Wirtschaftskrise, Herr Jesus, gib mir großen Reichtum, ich bin sicher, du wirst mir das geben. Mal abgesehen davon, dass das Gebet sowieso sehr komisch ist. Aber dann zu verstehen, okay, ich verstehe Gott, du regierst, aber das ist mein Anliegen, da hast du mir eine Zusage gegeben, das werde ich erbeten. Und meine Einstellung ist auch, ich nehme auch ein Nein an. Und da merken wir, Und die andere Sache ist einmal die Einstellung, meine Haltung in dem Prozess des Erhörens, aber auch meine Erwartung. Und da denke ich, ist ein ganz großer Knackpunkt. Manche Leute erwarten, weil wir das so gewöhnt sind von heute, wir klicken im Internet oder sonst irgendwas und wir beten ein ganz inbrünstiges Gebet und danach geht die Sache ganz gerade. Nie wieder Probleme, die Kinder sind ganz erzogen, die Arbeit funktioniert, die Menschen sind auf einmal alle freundlich, alle Nachbarn sind bekehrt. Und das geht dann so. Die Kraft des Heiligen Geistes wird über alle kommen und dann ist puh. Und dann merken wir auf einmal, Gott ist ein natürlicher Gärtner. Das war irgendwie für mich das beste Beispiel. Ein natürlicher Vater, ein natürlicher Regent. Und da merken wir auf einmal, er fängt an und du betest für Weisheit und er fängt voll an und zerstört dein altes Denken. Du sagst, nein, du musst doch mehr und Gott ist voll am Arbeiten, schickt dir Leute und verändert dich und du erwartest, nein, das muss jetzt dort gehen. Du hast falsche Erwartungen. Du denkst, das muss da passieren und Gott sagt, nee, das ist hier drüben. Und du denkst, ja, Gott muss das von oben machen und Gott sagt, nein, ich werde dir Leute schicken. Aber das will ich nicht. Ich will, dass du mich sofort von innen einfach ändern. Er sagt, nein. Ich will, dass du heile wirst und mein erster Plan ist, ich werde Menschen dazu gebrauchen. Und ich will, dass du auch hinsetzt und mal etwas liest. Du sagst, nein, mach das so von oben, vielleicht auch mit einem Strahl und Licht und so. Nee. Und dann ärgern wir uns, dass Gott so langsam ist. Aber Gott ist nicht so langsam, sondern er weiß, wie es wirklich funktioniert und er arbeitet an unseren Herzen. Und dass wir denken, ah, das wird alles ohne Probleme und ohne Mühe und das ist alles leicht und das geht alles schnell. Müssen nur einmal das. Und wir sind ja merken, dass das so nicht geht. Dass wir beharrlich dranbleiben. Und die nächste Sache ist, wenn dein Gebet erhört wurde, wenn Gott Ja sagt, dann vergiss nicht, Danke zu sagen. Das klingt einfach, aber vergiss das nicht. Marina und ich haben viel gebetet, auch für Beziehungen. Manchmal betet man für Freunde, für Erlösung auf der Arbeit und all diese Dinge. Und man bekommt sie und man vergisst zu danken. Also die Bibel auch sagt, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht all das, was er dir Gutes getan hat. Und halte deine Versprechen ein, wenn du Gelübde machst. Herr, wenn du mir das gibst, dann werde ich ihn dir geben. So wie Hannah, Samuel, halte deine Versprechen ein. Und wenn Gott auch Ja sagt, dann bete trotzdem weiter. Und wenn Gott nichts sagt, und das ist ganz wichtig hier, das hier, dann prüfe dich. Damals, ich weiß, Waldemar ist zu uns gekommen und hat gefragt, wollt ihr Jüngerschaftsschule machen? Da haben wir gesagt, okay, wir werden darüber beten. Und wir haben ganz viel gebetet und gesagt, okay, diesen Monat, wir beten jeden Tag. Und da waren wir ganz hart, wir hatten freie Zeit. Und dann haben wir gesagt, okay, morgens, mittags, abends eine halbe Stunde und wir werden voll beten, dass Gott uns führt und leitet. Und wir wissen, Gott wird antworten. Das war für uns klar, also das war keine Frage. Und dann beten wir und Gott sagt gar nichts. Und wir so, das ist komisch. Wir wussten, Gott wird immer, sagt immer mehr und dann prüfen wir das. Und dann hat Gott uns gesagt, wir haben nämlich gebetet, Herr Jesus, zeig uns, ob die Jüngerschaftsschule irgendwie kaputt geht oder nicht und ob das das Richtige ist und ob wir dort aufsteigen sollen oder nicht. Und was war das? Es war ein egoistisches Gebet. Es ging nur um uns. Und ob, wenn wir das machen, die ganze Sache kaputt geht und dann haben wir ja einen Schaden. Und dann hat Gott gesagt, darauf höre ich nicht. Ich gebe euch keine Antwort. Das hat er auch nicht gemacht. Dann haben wir umgestellt und haben gesagt, Herr, sag uns, was du willst. Und dann hat er geantwortet. Und das, was ich meine, wenn Gott nichts sagt, dann erstens prüf dich. Genau die Dinge, die ich gesagt habe. Was ist deine Motivation? Wohin willst du? Hast du eine Zusage? Ist das vielleicht auch nur ein Wunschgebet? Ist das ein Pflichtgebet? Prüf dich dann selbst und komm dann dort zur Ruhe. Und dann, was auch weiter ist, wenn Gott nichts sagt, dann sei beharrlich und geh immer weiter. Gott hat bestimmte Entscheidungen, er hat Dinge zu entscheiden und zu regieren. Bleib dran und mach Gott das deutlich wie die Witwe und bleib da dran. Bete immer weiter und mach Gott deutlich, ich möchte das. Wenn natürlich du im Reinen dort bist. Und dann, wenn Gott Nein sagt, dann sei dankbar. Seid alle Zeit dankbar. Und auch mit Dankbarkeit die Anliegen vor Gott bringen und sagen, Gott, danke, dass du mich auch bewahrt hast, denn es scheint, dass das nicht gut für mich war. Und lobe Gott trotzdem, bete weiter, schaue auf das Gute. Manche versinken dann, weil sie haben dieses eine Anliegen, diesen einen Wunsch und sie haben so einen Tunnelblick, wenn das nicht passiert, wenn ich diese Arbeitsstelle nicht bekomme, wenn der Herr mich nicht davon befreit, wenn er mir nicht diese Wahrheiten gibt, wenn er mir jetzt nicht diese Kraft gibt. Sie sehen nur das und dann zu sehen, schaue auf das Gute, was der Herr wirkt und dass er in deinem Leben wirkt und nimm dir Gottes Worte. Und dann vertraue und sehe und suche nach dem, wozu... Also, das sind zwei Punkte. Vertraue und sehe und suche. Oh, nee, das macht irgendwie keinen Sinn, merke ich gerade. Also, vertraue auf ihn weiter und suche nach dem Warum. Suche nach dem Wozu, nicht nach dem Warum. Ist irgendwie falsch. Also, nicht immer zu fragen, oh, warum, sondern, okay, gut, warum, wozu möchte Gott das jetzt nicht? Warum lässt er das auch nicht zu? Diese Dinge möchte ich euch mitgeben. Ja, ich wollte eigentlich noch ein paar Beispiele bringen, aber das ist jetzt okay, wo wir falsche Motive hatten und das ist jetzt okay. Ich habe die einfließen lassen. Ich wünsche euch, dass wir betende Menschen werden. Unsere Freude wird vollkommen, wenn wir mal dort vordringen. Und jetzt diese 5 Anliegen, die du hast, überprüf die mal. Manchmal erkennst du deine eigenen egoistischen Motive nicht. In Psalmen wird auch gesagt, Herr, prüfe mich und schau, wie ich es meine. Schau, ob ich auf ewigen Wege bin oder auf Wegen des Todes und leite mich auf ewige Wege. Und da bitte ich euch, dass ihr dort neu in das Gebet geht und wirklich forsch seid. Sagt, Herr, das wollen wir. Und dort beten wir und wir wollen, dass du jetzt in unserem Leben regierst. Wir wollen, dass du dort hineingehst. Und du hast uns versprochen, Herr. Und wir wollen für diese Sachen beten und wir achten auf diese Dinge. Und ich hoffe, das hilft euch, mal so konkrete Anliegen zu überprüfen, aber auch motiviert zu sein, zu sagen, ich will jetzt mal erleben, ob Gott das erhört. Und bei Verheißungsgebeten habe ich bis jetzt immer gemerkt, Gott erhört das. Manchmal weiß ich, das geht jetzt nicht, das ist klar. Oder im Nachhinein habe ich verstanden, warum Gott erstmal warten musste oder verändern musste, bis er das Gebet erhören konnte. Aber Gott war immer voll dabei. Und er hat sich aus seinen Versprechen gehalten. Ich wünsche, das hilft euch, das deckt bei weitem nicht alles ab. Und das ist auch nicht, ich habe nicht alles sagen können und auch nicht für und wieder. Vielleicht hast du weiterhin viele Fragen. Aber das hat mir geholfen, voranzugehen und den Herrn zu suchen. Und wisst ihr was? Wenn ihr dann Gebetserhörungen habt und immer mehr merkt, Gott hält sich tatsächlich an sein Wort, ich kann ihn bei seinem Wort nehmen und ihn darum bitten, dann merkt man auf einmal, ich will für mehr und mehr Sachen beten und ich will mir Dinge erbeten und ich darf ihm sogar meine Wünsche nennen. Und das wünsche ich euch, ich wünsche jedem, der damit Probleme hat, das mal auszuprobieren. Verliert euren Zettel nicht. Geht eure 5 Anliegen durch und vielleicht werden wir in der nächsten Zeit mal Antworten hier vorne hören, wo ihr sagen könnt, ich habe dafür gebetet, Gott hat das erhört. Das war unglaublich. Und da möchte ich euch das einfach mitgeben und wünsche euch dort wirklich diese Freude, die vollkommen ist, weil ihr Gott bittet und er euch gibt, wofür ihr gebetet habt, dass ihr diese Freude im Herzen habt. Lasst uns aufstehen und ich bete noch zum Schluss. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass du uns dort geführt und geleitet hast in dein Wort hinein. Und du siehst, dass wir so abhängig sind vom Gebet. Wir brauchen es und du regierst und wir wollen, dass deine Regierung in unserem Leben, deine Kraft und deine Heiligung und alles, was du bist, in unserem Leben real wird und groß wird. Und wir haben dort ganz konkrete Anliegen und wir wollen dich beim Wort nehmen. Wir wollen dich bitten, dass du uns Wahrheit und Weisheit und Kraft und Einsicht gibst. Dass du uns all diese Dinge gibst, die du uns versprochen hast. Und dass du uns dort leitest. Ich bitte dich für jeden, der unmotiviert ist, der das Gebet schon vernachlässigt hat oder wo das Gebet gar nicht mehr so ein Ringen ist, sondern vielleicht auch manchmal nur so eine Pflichterfüllung. Belebe dieses Gebet neu, belebe die Bedürftigkeit neu, die Abhängigkeit und belebe es auch neu, dass man sich neu einlässt und dich beim Wort nimmt und dann erlebt, dass du hörst, wenn wir beharrlich dranbleiben. Hilf du jedem Einzelnen dabei, sei du bei uns und lass uns auch zu betenden Menschen werden, die dich verherrlichen und sagen können, der Herr erhört Gebete wirklich und er ist da und wenn du dranbleibst und ihn betest und auf die Dinge achtest, er wird Gebete erhören und er ist wirklich da. Und wir danken dir dafür und wir bitten dich, dass du uns dort segnest, dass du uns motivierst und uns Mut und Kraft gibst. Amen.